Anti. Nicht Toni.
Doch, Antonio.
Antonio.
Freunde nennen mich Antonio.
Antonio Banderas. Oh, Antonio. Bin ich jetzt schon Freund. Antonio. Nächste Podcast-Folge. Ich freue mich. Wieder bei dir im Büro. Verrückt.
Boah, das ist echt Reisekosten.
Kommst du mal zu mir?
Ja, wir müssen, wir wollen ja erstmal das Setting auskosten.
Stimmt.
Um dann uns weiterzuentwickeln.
Stillstand ist Rückschritt, Weiterentwicklung. Sehr gut, ist Fortschritt. Also, wie war deine erste Berührung mit der Immobilienbranche? Erste Besichtigung, erstes Gutachten. Wie kamst du dazu?
Ich hatte natürlich schon private Berührungspunkte mit Immobilien, aber die ersten beruflichen haben sich daraus ergeben. Ich habe ja beim Steuerberater mal gelernt und habe mich dann auch auf diese Immobiliengutachterschiene fortgebildet. Und ich kam halt nicht aus einer Immobilienbude, das darf man halt nicht vergessen, sondern ich kam aus einer Steuerberatungskanzlei. Und habe dann halt gesagt, hör mal, ich will diese Nummer hier machen. Das macht halt Sinn, weil wir halt sehr viele Berührungspunkte mit Erben und Schenken hatten. Es macht einfach Sinn, die Immobilien auch in-house, in Anführungszeichen, zu bewerten. Und habe dann halt eine Fortbildung zum zertifizierten Sachverständigen für Immobiliengutachten gemacht. Und hatte halt nur Theoriekenntnisse, keine Praxiskenntnisse. Hatte ich den ersten Fall akquiriert. Bin ich da hingefahren, hatte mir davor so eine riesen Checkliste ausgedruckt, hab mir gedacht, alles klar, machst du schon irgendwie. Ich relativ jung, ne?
Hast du Anzug getragen?
Hemd und Chino, glaube ich. Hemd und Chino. Komm da an, war auch kein netter Mieter, muss man in dem Fall sagen. Ging um einen Erbfall und dann mussten wir das Objekt steuerlich einfach bewerten. Und ich hatte, wie gesagt, meine Checkliste auf so einem Klemmbrett. Komm da an, musste dann in einer neuen Situation erstmal klarkommen und bin einmal durch die Wohnung geführt worden. Wie gesagt, der Mann war nicht ganz so freundlich damals. Ein bisschen genervt, dass ich überhaupt da sein musste. Und dann lief ich rum. Ich glaube, die Besichtigung hat, ich will nicht lügen, 3 Minuten gedauert. Der hat mir alles einmal gezeigt, ich habe mir alles einmal angeguckt. Ich habe nichts aufgeschrieben auf diesem Klemmbrett. Und dann sagt er zu mir, so, haben Sie noch irgendeine Frage? Und dann gucke ich ihn an, stehe dann irgendwo im Flur, irgendwo in so einer Wand, gucke an die Wand, klopfe gegen die Wand. Und sagt, die ist nicht tragend, oder? Da guckt er mich an, sagt er, Sie sind doch der Gutachter. Und nicht so.
1-0.
Das war eine Feststellung. 1-1.
1-1.
Und dann sagt er, okay, sonst noch was? Ich so, nö, bin fertig. Bin da raus. Keine 5 Minuten. Macht die Tür zu und denkt mir so, okay, Antonio, wie zum Henker willst du jetzt über diese Wohnung ein Gutachten schreiben, was 45 Seiten hat, ne? Ich gehe zum Auto und denke mir so, boah, das wird jetzt eine kleine Challenge. Ich habe dann den Slambrett aufgemacht, habe angefangen, Sachen anzukreuzen, an die ich mich gerade erinnert habe. Ich hab 3 Fotos, glaube ich, so noch in der Wohnung gemacht.
Und es gab keine KI zu der Zeit.
Gar nichts KI.
Mit der das du irgendwas,
ja. 14 Jahre her, glaube ich. Ja, dann hing ich da und habe mir gedacht, mach mal, Antonio, ne? Bin ins Büro und Frage vom damaligen Chef. Und wie lief's? Ich so, gar kein Problem, alles super. Habe ich wieder dran gesetzt. Ja, und damals hatte ich auch noch gar keine professionelle Software. Das heißt, dieses Gutachten war auch sehr viel wirklich handgeschrieben. Der Wert war okay, es ging auch sauber durch beim Finanzamt, aber dahin, ne, ich habe bestimmt 3 Wochen diese Gutachten geschrieben. Also Zeit gegen Geld war da ganz, ganz schlechter Tausch, aber es hat natürlich Erfahrungswerte gebracht. Bei der zweiten Besichtigung wusste ich schon, Antonio macht ganz viele Fotos, weil an viele Sachen habe ich mich einfach nicht mehr erinnert. Ja, ja. Und deswegen, ne, bei der Besichtigung heutzutage, sehr, also vor allem für die Gutachternummer, da machst du halt viele Bilder, die sind halt für die eigenen internen Akten. Wenn du natürlich was aufnimmst nach draußen, dann machen wir professionelle Fotos. Aber für die Gutachten reichen die guten iPhone-Fotos. Und die helfen dir einfach nur danach, das Objekt gut zu beschreiben. Aber wie gesagt, das war ein gutes Learning. Und das war ein bisschen so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Aber ich habe viel daraus gelernt. Und das hat auch erst funktioniert. Ne?
Sehr gut, sieht man. Hat sich ja gut entwickelt.
Gott sei Dank. Seitdem habe ich, keine Ahnung, 300 Gutachten geschrieben, glaube ich.
Boah. Wie lange brauchst du jetzt für ein Gutachten?
Jetzt, du musst erst die Unterlagen organisieren. Wenn du aber alles komplett hast, dann kannst du es sehr gut in einem Tag fertig runterschreiben. Okay. Also mit inklusive Designen, ordentlich, dass es nachher ordentlich aussieht. Also das funktioniert. Mhm. Die Unterlagenbeschaffung, da hapert es manchmal dran, beziehungsweise du bestellst Sachen und je nach Bauamt kann das auch mal ein bisschen dauern, bis du die Unterlagen kriegst. Perfekter Fall ist, der Auftraggeber hat einen Ordner, wo alles drin ist. Aber das ist selten der Fall. Du musst halt trotzdem noch 1-2 Auskünfte bestellen. Auch das wird immer besser, muss man dazu sagen. Ne? Also früher musstest du, was du die per Post zugeschickt bekommen, kriegst du auch noch jetzt. Viele Bauämter sind aber mittlerweile so weit, dass sie die halt per E-Mail schicken. Ne? Das ist schon mal eine Erleichterung. Manche Sachen kann man auch direkt online einsehen oder online abrufen. Aber die meisten schicken dir wirklich noch was. Und das hängt dann ein bisschen davon ab, wie die ausgelastet sind einfach. Ne? Und wenn du eine Bauakteneinsicht brauchst, dann dauert es auf jeden Fall länger.
Das sind dieselben Unterlagen wie beim Immoverkauf, ne?
Grundsätzlich Regel. Ja, grundsätzlich ja, genau. Du musst die gleichen Sachen prüfen und beim Immoverkauf brauchst du die ja auch alle, denn wenn du nachher einen Käufer hast und der finanzieren muss, dann braucht er auch eine Baulastenauskunft, ne? So, und die Baulastenauskunft musst du halt anfragen. Ne? Ja. Die kann dir keine, also ganz selten hat Käufer die noch, ne? Dann, oder der Verkäufer hat die dann in dem Fall, sorry. Dann kann er die mitgeben, ne? Aber die darf auch nicht zu alt sein. In der Regel fragst du die ab, ne? Da hast du halt eine Liste mit 10 Unterlagen, davon musst du mal 3, 4 oder sowas besorgen und die nimmst du halt nachher auch für den Verkauf.
Da habe ich aber auch schon öfter gehört, dass die entweder Gutachter oder Makler den Kunden das aufbürden, dass er dann alle Unterlagen besorgen muss, dass die da keinen Finger krumm, ne? Also ich weiß nicht,
also habe ich noch nie gemacht.
Ist ja Teil der Dienstleistung.
Ich frage die immer an, ob die Unterlagen vorhanden sind. Ja. Wenn die vorhanden sind, dann dürfen die mir die auch gerne geben. Wenn die nicht da sind, es kostet dann auch nicht mehr oder weniger. Ja. Es ist einfach nur der Zeitaufwand. Mhm. Ne? Also nicht mein Zeitaufwand, ich mache das gerne. Aber bis ich die Unterlagen kriege, dauert das. So, und wenn einer sagt, ich muss in 2 Wochen das Gutachten fertig haben, weil dann irgendeine Frist abläuft,
ja.
Gut, wenn wir dann keine Unterlagen, also dann geht es halt einfach schneller, wenn du die Sachen hast.
Ja gut, ich denke aber auch, dass wir, ja gut, du bei dem Gutachten oder auch beim Verkauf, eher weißt, wo du was wie anfragst.
Definitiv. Ich,
ne? Der Kunde
definitiv.
Ist ja der Laie, also der
deswegen, also das gehört bei uns zum Service dazu. Ja, also ja, Unterlagenbeschaffung ist der erste Schritt in der, ja. In der Sachbearbeitung.
Ja.
Und da kümmern wir uns immer drum. Nur wie gesagt, wenn der Kunde die Sachen schon hat, weil dann, ne, also keine, gut, wir sind beide vom Fach. Ich habe einen Ordner, wo meine privaten Immobilien, wo ich alles drin habe, was ich von dem besitze. So, das ist da drin. Das könnte ich einem in die Hand drücken, sagen, hier hast du alles. Ich könnte auch diesen Ordner einfach verschicken.
Berufskrankheit, das
so,
ist klar.
Aber das ist halt einfach so, weil wir halt damit groß geworden sind auch. Wenn du es natürlich nicht hast, dann, ich habe eine Liste, wo ich sage, ey, hast du davon was? Wenn ja, schick mir das. Und wenn nicht, dann muss ich mich halt um die Sachen kümmern. Und je nachdem, je mehr auf dieser Liste nachher noch offen ist, desto länger dauert das in der Regel, weil du halt einfach auf Sachen warten musst.
Ja, aber weißt du, was ich interessant finde? Wenn man so Gutachten anfragt und die bekommt, sollte man ja auch einmal durchgehen und lesen und verstehen. Und das passiert auch nicht regelmäßig.
Also ich sag dir,
häufig,
ich bin mir sicher, dass von meinen Gutachten keiner 80% gelesen wurden.
Nicht nur Gutachten, sondern ich meine die Dokumente, die du anfragst.
Ach so.
Also die Grundbücher. Mh. Wenn du jetzt in meiner Wohnung eine Teilungserklärung hast, dann mache ich auch immer wieder die Erfahrung, das, was der Kunde mir erzählt über die Immobilie, das deckt sich in der Regel mit den Unterlagen, aber nicht selten sagen die Unterlagen, sprechen die Unterlagen nochmal eine andere Sprache, dass ich den Kunden nochmal aufkläre und sage, hey.
Ganz einfach, Dokumente, Wohnfläche. Wie oft ist die Wohnfläche denn also anders als das, was dir Leute sagen?
Ja.
Also du musst die Wohnflächenberechnung anfordern und dir die nochmal angucken, denn da gibt es ja auch immer wieder Änderungen. Ne? So, jetzt hast du halt die Wohnflächenverordnung, wo halt geregelt ist, wie du die ermessen musst. Ne? Oder ermitteln musst und kannst da halt teilweise Quadratmeter noch rausschlagen, weil die Wohnfläche jetzt einfach anders berechnet wird als noch vor 15, 20 Jahren. Kannst du halt 5 Quadratmeter mehr verkaufen, weil du vielleicht einen Balkon hast, der riesig ist und der anders angerechnet wird zum Beispiel. Und da kommst du halt in eine ganz andere Sphäre auf einmal. Oder du kannst halt einen Preis besser durchsetzen. Was weiß ich, gibt es ja verschiedene Gründe. Aber von meinem Gutachten, das ist auch interessant, bin ich mir sicher, dass die meisten Seiten gar nicht gelesen werden, sondern die Leute gucken auf die erste Seite, da steht halt ein Ergebnis drauf, ganz hinten ist das nochmal gestempelt, die 2 Seiten werden sich angeguckt. Und ich glaube, dazwischen, also wenn das mal einer sich anliest, dann gut. Wenn er mich was dazu fragt, kann ich das auch alles beantworten.
Ja.
Aber ich sag dir, das ist
Die brauchen das ja auch. Die gehen ja davon aus, du bist zertifiziert, dass du dein Handwerk kannst. Das heißt, die sagen, okay, das ist der Wert anhand der Zahlen, anhand der Berechnungen, dann passt das.
Eben.
Und daher brauchen wir den, glaube ich,
die Leute lesen sich das nicht durch. Ja, also es ist nochmal was anderes, als wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Bausubstanz vielleicht ermittelt oder so, sagst, ey, da sind Schäden und dann leitest du her, wo die herkommen oder sowas. Da guckt man vielleicht nochmal intensiver rein. Aber meine Gutachten, die 45 Seiten oder die da in den 40 bis 45, die wenigsten gucken da rein. Ja. Was ja auch vollkommen okay ist.
Absolut. Fragen Kunden auch, also Immobilienverkäufer jetzt, wenn du eine Immobilie verkaufen sollst, fragen die ein Gutachten an, die sagen, können sie auch ein Gutachten erstellen, damit ich weiß, was für einen Wert meine Immobilie hat?
Ja, macht das Sinn? Machen die wenigsten, aber das ist denen halt zu teuer. Ne? So ein Immobiliengutachten hat immer einen Anlass, ne? Und Verkauf ist auch ein Anlass, dann reicht ja aber ein Kurzgutachten. Und da reicht ja schon fast, liebevoll gesagt, die maklerische Einschätzung, denn Makler geben dir dann zwar kein Gutachten, aber für einen Verkauf reicht das in der Regel. Wenn du jetzt aber dem Finanzamt was beweisen willst, dann bringt dir das nichts. Ne? Ja. Diese Kurzberechnung, da musst du halt schon ein zertifiziertes Gutachten erstellen lassen. Und das hat natürlich wieder seinen Preis. Ne? Also wenn du dadurch Steuern sparen kannst oder es machen musst, weil es irgendeine Anordnung gibt, zum Beispiel eine Scheidung. Aber wenn du halt nur einen Verkauf hast, dann machen das in der Regel die Leute nicht. Ne? Was auch, ich empfehle ihnen das auch nicht. Ich sage immer, das ist zu teuer.
Macht keinen Sinn. Dann auch, ne?
Ja? Und wenn ich dir ein richtiges Gutachten wirklich schreiben soll, Und ich nachher würde ich verkaufen, dann verrechne ich das damit,
Ja,
weil ich
ja.
habe zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber benutze das dann als Akquise-Tool sozusagen.
Ja. Und Gutachterpreis ist dann häufig auch nicht der eigentliche Marktwert, den du dann nachher im Markt
Es
umgesetzt
kommt
oder
immer auf, es
Gutachterwert,
kommt
ne?
immer auf den Anlass an, ne?
Ja.
Also wenn du wirklich, du schreibst halt rein in jedes Gutachten, wofür das Gutachten erstellt wurde. Und wenn du sagst, ich will das aus erbrechtlicher Sicht haben, dann ist in der Regel so, dass du es versuchst halt kundenorientiert zu machen, nicht finanzamtsorientiert, sondern du versuchst durch das Gutachten den niedrigeren Wert wieder zu spiegeln. Das geht auch nicht immer. Manchmal hast du keine Beulen, nenne ich das immer. Aber wenn du, es kommt immer aufs Objekt an. Wenn du ein altes Objekt hast, was nicht renoviert wurde, das Finanzamt bewertet das nicht so krass, wie es wirklich ist, ne? Und da macht halt ein Gutachten immer Sinn, fast immer. Und es kommt auch immer auf Steuerklasse an. Also jeder Fall ist individuell. Du musst dir ein paar Sachen angucken, ne? Wie bist du verwandt mit der Person, von der du erbst oder von der du was geschenkt bekommst, ne? Wie teuer ist das Objekt? Je teurer die Objekte sind, desto mehr macht so ein Gutachten Sinn, weil du halt immer auch da prozentual nachher Steuern sparen kannst, ne? Und es ist eine Fallbetrachtung.
Aber dieses Thema Finanzamt hatte ich auch schon öfter bei Kunden. Szenario, ganz kurz erklärt, eine Dame rief mich an und sagt, ich habe ein Haus geerbt, war nicht die direkte Familie, überhaupt gar keine Familie. Die hatte einen Freibetrag, ich weiß nicht, ob die überhaupt einen hatte,
20.000.
20, ne? Also okay.
Fremder
Und
Dritter ist immer,
20.
Finanzamt nimmt dir ein bisschen was weg.
Sehr gut, Expertise, super. So, sie rief an und sagt, ich habe ein Haus geerbt, ich möchte es verkaufen. Ich habe aber schon Erbschaftssteuer bezahlt. Ja, sie hat es geerbt, Entschuldigung, ja, habe Erbschaftssteuer bezahlt. Und ich sage, auf welcher Grundlage denn, auf welcher Berechnungsbasis? Und das Finanzamt hat dann geschätzt. Wie hat das Finanzamt geschätzt? Google, einmal aufgemacht, hat sich bei Eckdaten rausgezogen von der Immobilie, auf diversen Seiten, auf die dann Zugriff haben, und hat eine Schätzung gemacht.
Es gibt das Bewertungsgesetz, ne, das Finanzamt ist da auch schon an irgendwas gebunden, aber das ist halt für
Aber
ganz Deutschland halt, ne? Das ist halt nicht so marktspezifisch, wie wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt hier in Düsseldorf, ich nehme immer Duisburg gerne als Beispiel, das ist um die Ecke,
ja.
ganz andere Werte und es gibt halt so Mietniveaus und sowas, ne?
Aber ganz
Man muss
kurz,
da mal ran.
du gehst immer rein. Du machst ja immer einen Vororttermin.
Ja,
Weil
definitiv.
das Finanzamt nicht.
Natürlich nicht.
So, die
Ach.
schauen sich nur rein die harten Fakten an. Zahlen und vielleicht mal ein paar Außenbilder anhand von Internetbildern.
Machen die auch nicht oft, ne? Also die haben auch gar keine Zeit dafür. Das kommt auch nochmal hinzu. Das Finanzamt macht ja eine Massenabfertigung, ne?
Die haben einen Wert ermittelt, weiß ich wie heute, um die 400.000 Euro. So, sie hat Erbschaftssteuer bezahlt.
Auf 400.000 Euro
Auf
dann
fast
minus
400.000
Freibetrag,
Euro.
ne? Ja,
So,
okay.
rief mich an, sagte der Chayo, ich möchte es verkaufen, weil ich kann damit nichts anfangen, wohnte auch nicht in der Stadt. Ich bin rausgefahren und sagte, Sie haben hier alles andere stehen als 400.000 Euro. Es war ein Fertighaus ohne Keller, was fast zusammengefallen ist, asbestbehaftet, also schadstoffbehaftet, zwar in einer guten Lage, aber wir hatten am Ende, kann ich auch sagen, verkauft für 240.000. Das
Überleg mal,
heißt
das hat die fast
faktisch,
an Steuern
so
bezahlt
sieht's aus.
beim
Das heißt,
Schlagen.
faktisch hat das Finanzamt quasi einen Wert ermittelt anhand von einer Schätzung, von einer Berechnung, und das spiegelte gar nicht die Realität wider. Das heißt, die Frau hat einfach viel zu viel Steuern bezahlt. Also,
Du hast halt, ne, wenn du so einen Erbschaftssteuerbescheid gibst, ist halt, du hast eine Zeit dagegen vorzugehen, ne? Wenn der aber fix ist, ist der fix. So, und dann kannst du auch nicht mehr viel dran tun, ne? Und deswegen macht es halt Sinn, sich immer vorher beraten zu lassen. Ich habe auch schon Leuten gesagt, hör mal, das lohnt sich nicht, wenn ich hier ein Gutachten für dich schreibe, kostet das Summe X. Du sparst aber weniger an Steuern ein, wenn ich was durchkrieg. Von daher macht das, oder das Haus gibt das nicht her, weil vielleicht bewertet das Finanzamt sogar besser, als der Markt gerade ist. Das kann ja auch mal passieren, ne? Selten, aber es gibt's auch den Fall. Und dann sage ich den Leuten, noch macht keinen Sinn, ich mache dir jetzt hier gar kein Gutachten, warte auf den Bescheid ab, zahle die Steuern, bist fertig. Aber in den größten Teil der Fälle oder in den meisten Fällen macht das halt einfach Sinn. Ich hatte einen Fall, da haben zwei Nichten, glaube ich, geerbt damals. Also die Tante war verstorben, hatte keine eigenen Kinder, ging halt in den anderen Stamm, da bist halt auch nicht mehr so steuerlich so gut aufgestellt. Und das Finanzamt, ich meine, der hatte auf 1,8 Millionen geschätzt, ne? Das war ein Mehrfamilienhaus in Düsseldorf. Aber da wohnten halt noch Ömmchen drin mit so Kippschaltern und die hatten irgendwie Miete 4,50 € oder sowas und ortsüblich war 12. So, du kannst diese ortsüblichen Mieten für die Bewertung ansetzen, hast aber eine Mindermiete, die du ausrechnen musst und zum Abzug bringen kannst. Das macht das Finanzamt natürlich nicht. Das ist dann die Aufgabe von dir, von meines Gutachtens, das nahezulegen. Und die kamen nachher auf 1,2 Millionen Verkehrswert. Die haben halt auf 600.000 Euro Steuern gespart, ne? Und ich weiß es nicht mehr ganz, 30% war, glaube ich, der Steuersatz.
Das Geld, ja.
Das Gutachten war sehr schnell bezahlt, sagen wir es mal
Ja,
so rum, ne?
ja.
Und die waren halt nachher happy, ne? Und das, also wie gesagt, das kommt auf den Fall an. Du musst
Ja,
dir das einzeln
ja.
angucken, du kannst pauschal nicht sagen, es macht immer Sinn, aber sehr oft macht es
Sehr
Sinn. Und
oft,
wenn es nicht Sinn macht, bin ich der Erste, der den Leuten das sagt.
ja.
Denn die Leute, die du wegschickst, die kommen noch mal wieder.
So sieht's aus. Vertrauen.
weil die sagen, der hat mich jetzt nicht auch, ja, über den Tisch gezogen,
richtig,
ne, der hat mich nicht ausgenommen.
Richtig.
Der hat auf Geld verzichtet, in Anführungszeichen, weil mein Mehrwert war nicht da. Wenn der aber nochmal eine Frage hat, kommt er. Und vielleicht ist beim zweiten oder beim dritten Fall, hast du irgendwas Gutes und kannst dem halt helfen.
Ja.
Denn ich sage immer, wir lösen Probleme. Das ist mein Job. Mein Job ist, Probleme zu lösen. Jeder hat, du kommst hier an mit irgendeinem Problem und ich helfe dir, das Problem zu lösen. Das machst du ja genauso. Wir sind sehr lösungsorientiert, wir sind sehr mandantenorientiert. Und auch ein Nein ist mal die Lösung für ein Problem, ne?
Antonio, kurzer Exkurs in Sachen Gutachten. Vielen Dank dafür.
Gerne. Lass uns Steuern sparen, komm vorbei.
Machen wir. Bis zum nächsten Mal.
Over and out.